Liebe Geschwister und Freunde, mit diesem Text liefert uns Markus gewissermaßen ein Bonbon der Marke Nimm zwei. Zwei unterschiedliche Ereignisse sind in eins verwoben. Man kann das eine nicht herauslösen, ohne das andere zu beschädigen. Zwar könnte man die Geschichte mit der Frau für sich nehmen, aber dann würden wir die Geschichte mit Jairus eine entscheidende Spitze abbrechen. Jairus kommt ja zu Jesus, getrieben von der Todesnot seiner Tochter. Vielleicht handelt es sich noch um Stunden oder weniger und sie stirbt. Die Person des Jairus zeichnet sich durch ein besonderes, ungewöhnliches und unübliches Verhalten aus. Er war ja ein Synagogenvorsteher, so erfahren wir es hier aus dem Text. Und Synagogenvorsteher gab es in der Regel mehrere an einer Synagoge mit verschiedenen Zuständigkeiten. Der eine war verantwortlich für das Gottesdienstleben, der andere für die Bauangelegenheiten und so weiter. Gewissermaßen, wenn ich so sagen darf, der Kirchenvorstand der Synagoge. Nun wurde von einem Synagogenvorsteher aber auch ein vorbildlicher Lebenswandel erwartet, nach Gesetz und nach Sitte. Jairus unterbreitet Jesus mit Kniefall seine Not, dass seine Tochter im Sterben liegt, und bittet ihn händeringend, in sein Haus zu kommen und ihr die Hand aufzulegen, damit sie gesund wird. Er hat ja von den Wunderheilungen gehört, die Jesus in Kapernaum und Umgebung vollbracht hat. Gewaltiges muss damals ja geschehen sein. In seinen Weherufen über die galiläischen Städte Chorazin, Bethsaida und Kapernaum sagt Jesus in Matthäus 11, Vers 23, und du, Kapernaum, die du erhoben bist bis an den Himmel, du wirst bis in die Hölle hinuntergestoßen werden. Denn so zu Sodom solche Taten geschehen wären, wie sie bei dir geschehen sind, sie stünde noch heutigen Tages. Das ist ein hartes Wort. Wir können aber auch daraus erkennen und hören, was Jesus an Gewaltiges an Taten in Kapernaum getan hat. Er war kein Unbekannter, auch nicht für Jairus. Aber Jairus blieb nicht verstockt. Er erkannte in Jesus die einzige Rettung für seine todkranke Tochter. Und er riskiert viel für sie. Das Image von Jesus war ja in Kapernaum Kapernaum deutlich angekratzt. Der Konflikt mit den Pharisäern und Schriftgelehrten lag bereits offen vor. In Kapitel 2 klagen sie Jesus bei der Rettung des Kirchbrüchigen an, weil er für sich die Vollmacht beansprucht, Sünden zu vergeben. Dann kehrt er auch noch bei dem Zöllner Matthäus ein und stellt sich unter den Vorwurf, dass er mit den Zöllnern und Sündern zusammen ist. Er heilt am Sabbat einen Mann mit einer verdorrten Hand. Und da ist für die Pharisäer das Maß voll. Sie beraten mit dem König Herodes, wie sie Jesus umbringen können. Jesus steht also bereits auf der Abschussliste. Er ist bereits freigegeben. Und es war höchst riskant, sich mit ihm sehen zu lassen, als Synagogenvorsteher. Als Synagogenvorsteher war Jairus mit Sicherheit über diese Lage informiert und wusste, dass er sich durch seinen Weg zu Jesus ins Kreuzfeuer begibt. Der Weg zu Jesus konnte ihn ohne weiteres seinen Posten kosten und auch noch mehr. Und dieser mutige Schritt zeigt, wie hoch seine Erwartung an Jesus war, aber auch, wie groß er von ihm dachte. Und Jairus riskiert noch mehr. Vor allem, da der König Herodes bereits in das Intrigennetz der Pharisäer und Schriftgelehrten mitverflochten ist. Denn die Proskynese, das ist dieser Kniefall, den er vor Jesus getan hat, ist ja das Zeichen der Verehrung und Unterwerfung unter die Person, vor der ich zu Boden falle. Und diese Unterwerfung gebührte einzig und allein dem König. Und mit dieser Unterwerfung bezeugt Jairus, aber nicht dem Herodes, sondern er bezeugt sie Jesus. Er unterwirft sein Leben und das seiner Tochter dem Willen Jesu und bekennt sich öffentlich zu ihm als seinem König und als seinem Herrn. Ein starker Glaube des Jairus, dass er sich von all diesen bedrohlichen Risiken nicht hat beeindrucken lassen, sondern unbeeindruckt seine Not dem Herrn zu Füßen legt. Jesus akzeptiert das und macht sich unvermittelt mit Jairus auf den Weg zu dessen Haus, gefolgt von der Menschenmenge. In Jairus mag tatsächlich die Hoffnung aufgekeimt sein, dass die Rettung seiner Tochter nahe ist. Und da kommt doch diese Frau dazwischen, ausgerechnet in diesem Moment. Bisher unauffällig, keiner hat sie beobachtet, sie hat sich ganz hinten angeschlossen, zum Glück. Und nun muss sie ausgerechnet in diesem Moment kommen und Jesu Gewand berühren. So weit, so gut. Aber nun dreht Jesus dem Jairus tatsächlich den Rücken zu und kümmert sich darum, wer sein Gewand berührt hat. Jairus ist vielleicht 1000 Tote gestorben in diesem Moment. Hat Jesus denn nicht richtig verstanden, wie brisant die Situation ist und die Verfassung seiner Tochter? Der Markus-Text sagt, im letzten Stadium, vielleicht in den letzten Zügen. Den Jairus muss es eigentlich innerlich zerrissen haben, als Jesus sich umdrehte. Dass Jesus auf einmal stehen bleibt und etwas ganz anderes im Sinn hat. Und allen, die wir Kinder haben, ist ja die Sorge um unsere Kinder tief im Herzen verwurzelt. Keinen hätte es verwundert, wenn er Jesus jetzt am Ärmel gepackt hätte und gesagt hätte, Meister, ich verstehe ja, dass diese Frau auch deine Hilfe braucht und es ist gut, wenn sie geheilt wird. Aber sie ist doch nicht vor dem Tode so nahe wie meine Tochter. Verstehst du das denn nicht? Heile die Frau, aber komm schnell zu meiner Tochter, bevor es zu spät ist. Das wäre menschlich ja auch vernünftig, sich erst um die Sterbende zu kümmern und dann die anderen. Aber Markus macht in seiner nüchtern kurzen Darstellung keinerlei Andeutung in dieser Hinsicht. Und Jairus lässt es einfach geschehen und wartet geduldig, was Jesus weiter tun wird. Keine Andeutung davon, dass Jairus seine Felle davon schwimmen sieht. Wenn unser Herr in seiner Vollmacht über Leben und Tod etwas in seine Hand genommen hat, dann legt er es nicht plötzlich wieder hoffnungslos in unsere Hände zurück. Ein krankes Kind hatte Jairus in Jesu Hände gelegt. Ein gesundes Kind sollte er nun aus der Hand des Heilands wieder empfangen. Ich halte diesen Punkt für großartig und auch wichtig. Jairus fällt nicht nur äußerlich auf die Knie für Jesus, sondern er fällt auch mit dem Herzen auf die Knie vor Jesus. denn er hat erkannt, Jesus ist kein Getriebener der Zeit. Jesus steht über der Zeit. Er ist der Herr aller Zeit und allen Zeitgeschehens. Er trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. Er kann Dinge tun, wie er will und wann er will. Nichts entgleitet seiner Hand. Beten wir doch auch wie Jairus. Unterbreiten wir ihm unsere Anliegen doch auch mit vertrauensvollem Herzen auf den inneren Knien und setzen darauf, dass er es in jedem Fall richtig und gut macht. Wir wundern uns sicherlich manches Mal, dass Jesus nicht sofort eingreift, wenn wir ihn darum bitten und meinen, dass er jetzt handeln muss. Aber er kennt den Zusammenhang und selbst den Zeitpunkt, zu dem er die Erhörung richtig findet. Das Zwischenspiel mit der Frau wird nun zur Glaubensprüfung für den Jairus. Bleibt sein Vertrauen auf Jesus wirklich fest und unerschütterlich? Während Jesus sich der Frau zuwendet, spitzt sich die Lage nämlich noch einmal bis zum Extrem zu. Es kommen die Boten aus dem Haus des Jairus mit der Botschaft, deine Tochter ist tot. Sicher ein Schlag ins Kontor. Es hat doch keinen Zweck mehr, den Meister zu bemühen, Jairus. So sagen sie. Solche Worte können uns den Mut rauben, wenn unsere Seele bis zum Tode betrübt vor Gott liegt. Das wissen jene, die in schweren Zeiten ihre Erwartungen allein auf Gott setzen. Und wenn dann, menschlich gesprochen, auch noch die letzten Stützen wegbrechen, von denen aus man Hilfe erwartet hat, dann fürchten auch wir, jede Hoffnung begraben zu müssen. Was bedeutet es doch dann, wenn der Herr mit einem Wort in unser Leben hineintritt? Ein Wort, das unser Vertrauen mit neuer Erwartung auf ihn richtet und uns innerlich wieder stärkt. Denn unser Herr wacht über unseren Glauben. Und hier. Unser Herr wacht über unserem Glauben. Und sobald er sieht, dass das Eingetretene über die Kraft unseres Vertrauens hinausgeht, hat er ein Wort für uns. Ein Wort, das auch unserem Glauben einen neuen Inhalt und neue Kraft gibt. Nämlich, fürchte dich nicht, glaube nur. Und darum bedarf es doch auch des ständigen geistlichen Lebens, liebe Geschwister und Freunde, des ständigen geistlichen Lebens mit Schrift und Gebet, damit ich sein Wort hören und empfangen kann zu der Stunde, da er zu mir spricht. In diesem Moment überlässt Jesus die Situation nicht mehr dem Jairus. Jesus greift ein. Er übernimmt selbst die Verantwortung für den Glauben des Jairus. Er lässt der niederschmetternden Nachricht keine Chance. Bevor sie ihre Wirkung entfalten kann, setzt er sein gewaltiges Wort dagegen, fürchte dich nicht, glaube nur. Und dieses machtvolle Wort kehrt ja auch wieder an bedeutenden Stellen in der Bibel. Beispielsweise 1. Mose 15, Vers 1. Gott spricht zu Abraham, fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Und damit weckt Gott den Glauben des Abraham. Und es heißt in Vers 6, Abraham glaubte Gott und das rechnete ihm Gott zur Gerechtigkeit. Und damit ist der Grundstein für die ganze weitere Schrift gelegt, bis hin zu Paulus, der uns ein für alle Mal einhämmert, dass der Mensch nur durch den Glauben an Jesus Christus zu Gott gerecht wird und gerettet wird für die Ewigkeit. Fürchte dich nicht. Oder das bekannte Wort aus Jesaja 43. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Flehend und vertrauensvoll übergabst du mir deine Sorgen, Jairus. Und nun vertraue mir, dass ich mit ihnen fertig werde. Bange legtest mir deine Zukunft zu Füßen. Wisse, dass ich größer bin als deine Zukunft. Du vertrautest mir deine tiefste Sehnsucht und Angst an. Bewahre mir dein Vertrauen. Mein Handeln wird auch in den dunkelsten Stunden deines Lebens die Kraft Gottes am herrlichsten offenbar machen. Wir haben es vorhin gesungen. Auf meinen lieben Gott traue ich in Angst und Not. Er kann mich allzeit retten, in Trübsal, Angst und Nöten. Mein Unglück kann er wenden, es steht in seinen Händen. Ob mich die Sünd anficht, will ich verzagen nicht. Auf Christus will ich bauen und ihm allein vertrauen. Ihm tue ich mich ergeben, im Tod und auch im Leben. Der große Jesus Christus, liebe Gemeinde, braucht nicht zu warten, bis er am Kreuz gestorben ist. Er verkündet mit diesen Worten schon jetzt seinen Sieg über den Tod, von dem Paulus in 1. Korinther schreibt, der letzte Feind, der überwunden und besiegt wird, ist der Tod. Und so gewiss ist er sich jetzt schon seiner Macht und seines Sieges, dass man sich wundern möchte, dass der Satan in Gethsemane sich überhaupt noch an ihn heranwagt. Aber es musste so sein, weil es Gottes Plan war. Mit diesem Wort, fürchte dich nicht, glaube nur, leuchtet Jesus sämtliche dunklen Schatten der Hiobsbotschaft weg. Mit diesem Wort rettet er den Glauben des Jairus. Und innerhalb der Geschichte dieses Wunders fügt Markus hier eine zweite Geschichte hinzu. Die Heilung einer Frau, die an Blutungen litt, die nicht sich stillen ließen und die jetzt geheilt wurde, sobald sie den Mantel Jesu berührte. Und hier fällt auf, dass der Glaube eines Menschen in der Tat die göttliche Kraft anzieht. Es fällt aber auch auf, dass er zu dieser Frau sagt, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Gehe hin in Frieden. Wir kennen den Namen dieser Frau nicht. Sie hatte eine nicht zu stillende Blutung seit 12 Jahren, hatte schon viele Ärzte aufgesucht und die Ärzte hatten viel an ihr verdient. Aber ihr ganzes Vermögen hatte sie ausgegeben mit dem Resultat, dass alles noch schlimmer wurde. Nach dem alttestamentlichen Gesetz galt sie als unrein und durfte wie die Aussätzigen sich nicht in die Nähe von Menschen begeben oder sie gar berühren. Wird sie in der Menge entdeckt, droht ihr die Steinigung. Und vielleicht hielt sie sich deshalb ganz hinten an der Menge auf. Bis zu dem Moment, wo sie die Chance sah, Jesus zu erreichen, hat sich vielleicht verschleiert, durchgequetscht durch die Menschenmenge. Und bevor jemand sie erkennen konnte, war sie bei Jesus angelangt. Aber sie setzt sich auch über alle Bestimmungen und Regeln hinweg. Sie hat den gleichen unverfrorenen Glauben wie Jairus. Warum soll ich respektieren und beachten, was mir doch nicht helfen kann? Wenn mir auch nichts bisher geholfen hat, Jesus kann mir helfen. Nur sein Gewand berühren, das genügt. Es handelt sich um zwei ineinandergreifende Geschichten mit einem einzigen Zentrum, nämlich dem Glauben. Sie zeigen Jesus als denjenigen, der denen Leben gibt, die ihm voll vertrauen. Der Vater des Mädchens und diese kranke Frau sind keine Jünger Jesu gewesen. Nein, und doch erfüllt sich ihr Verlangen durch ihren Glauben. Wir wissen nichts Genaues über den Glaubensstand dieser Frau. Sah sie in Jesus den Sohn Gottes? Oder war sie nur getrieben von dem Verlangen, gesund zu werden? Das bleibt aber unerheblich. Das Wort Jesu, mit dem er ihren Glauben als Glauben bezeichnet, das macht den Glauben der Frau zu dem Glauben, den Jesus erhört. Denn solcher Glaube ist kein Glaube, der aus dem Menschen herauskommt, den der Mensch in sich selber trägt. Nein, Jesus legt durch sein Wort das in den Glauben der Frau hinein und den Glauben des Menschen hinein, was diesen Glauben Gott gefällig macht. Und das als Geschenk. Darum darf der Glaube als Glaube des Menschen gelten, weil Gott durch sein Geschenk ihn Gott gefällig macht. Es wird der Glaube, der der Frau die Kindschaft Gottes vermittelt. Nicht nur ihr Leib wird geheilt, nein, auch ihre Seele wird heil. Denn Jesus sagt nicht Frau zu ihr, so wie er zu seiner Mutter bei der Hochzeit zu Kana gesprochen hat, sondern er sagt, meine Tochter. Ein großartiges Wort. Das ist die Aufnahme in die Familie Gottes. Und diese Familie ist gekennzeichnet durch Römer 8, Vers 16, wo Paulus schreibt, sein Geist gibt Zeugnis unserem Geiste, dass wir Gottes Kinder sind. Und Jesu Wort ist ohne den Heiligen Geist nicht möglich. Und so erfährt diese Frau, was Jesus den Jüngern bei der Fußwaschung zuspricht. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch gesprochen habe. Sein Wort allein bewirkt die Reinigung des Menschen vor Gott. Sein Wort allein bringt Vergebung der Sünde. Und liebe Geschwister und Freunde, darum ist unser Zeugnis, das wir hier abgeben, dass die Heilige Schrift Gottes Wort ist, so unverzichtbar. Ja, wir stehen dafür, dass die Bibel nicht wie jedes andere weltliche Buch zu lesen und zu verstehen ist. Und mal sehen, was für den Glauben am Ende noch übrig bleibt. Nein, die Menschen müssen wissen. Und dieses Wissen darf nicht untergehen. Die Bibel ist das unmittelbare Wort Gottes an den Menschen. Nur durch dieses Wort wird der Glaube geweckt, durch den der Mensch vor Gott gerecht und gerettet wird. Nur durch dieses Wort wird dem Menschen zuteil, was Jesus Johannes 13 sagt, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch gesprochen habe. Und wie viele Zeugnisse gibt es davon, dass Menschen durch ein einziges Bibelwort angesprochen und getroffen wurden und sind umgekehrt und Jesus nachgefolgt. Die ganze Arbeit des Gideon-Bundes wäre doch für die Füße. Denn sie setzt allein darauf, dass Menschen eine Bibel in die Hand nehmen und durch Gottes Wort angesprochen und ergriffen werden. Nur durch dieses Wort verlieren Angst und Furcht ihre Macht über das Menschenleben. Johannes 14, Vers 1 sagt Jesus den Jüngern, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Er bestreitet nicht, dass die Angst als Anfechtung in dieser Welt Bedeutung bleibt. Aber er sagt, seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Nur in diesem Wort lesen wir von Jesus im Hebräerbrief. Und er erlöste die, die durch Furcht des Todes im ganzen Leben Knechte sein mussten. Nur durch dieses Wort wird dem Menschen bezeugt von der Errettung, der Vergebung der Sünden und des ewigen Lebens. Und Paulus schreibt schlussendlich im Römerbrief Kapitel 8, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch keine andere Kreatur kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Darum, fürchte dich nicht, glaube nur. Das ist keine coole Psychodroge, die Jesus hier einsetzt, um die Aufregung des Jairus zu dämpfen. Nein, es ist der Code zu allem, was uns Gott als Heil bereitet hat. Eben Jesaja 43. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Darum, im Blick auf Jesus, heraus aus Mutlosigkeit, heraus aus Trübsinn, Enttäuschung, Verzagtheit und Resignation, hinein in die Gnade, hinein in Dank und Hoffnung, in Zuversicht und in Gewissheit. Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir, denn ich ziehe es aller Habe und dem größten Reichtum für. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um 1000 Welten, aber um dein Wort zu tun. Die Frau berührt das Gewand Jesu und wird gesund. Klingt nach Hokuspokus und Zauberei. Aber Jesus ist kein Zauberer und er ist kein Magier und sein Gewand ist auch kein magisches Gewand. Sonst wären andere vielleicht auch gesund geworden in dieser Zeit, in diesem Ereignis. Vermutlich haben auch andere Jesus berührt, denn Markus weist uns ja deutlich darauf hin, dass ein großes Gefolge, eine große Menge mit Jesus ging und dass es auch ein Gedränge gab, auch darauf weist er hin. Und alle waren in ihren Gedanken auf Jesus noch ausgerichtet, waren neugierig und hoch interessiert, aber sie hatten keinen Glauben. Aber der Herr will sich solche Hilfe eben nicht stehlen lassen, dass einer sein Gewand anrührt, verschwindet und untertaucht. Die Apostel denken, das sei eine überflüssige Frage, wer ihn berührt hat, da so viele Menschen um ihn drängten. Aber Jesus wusste, was den Jüngern verborgen war. Es war kein Stoß, es war auch kein Rempler, sondern es war ein Anrühren seines Gewandes mit dem Herzen und mit festem Vertrauen. Und daher spürte er auch die Kraft, die von ihm ausgegangen war. Die Frau weiß sich von Jesus erkannt und sie tut, was allein ein Mensch vor dem Angesicht Jesu tun kann. Sie breitet die ganze Wahrheit ihres Lebens vor ihm aus. Glaubende haben in früheren wie in späteren Zeiten, wie Jairus, in Not und Schwierigkeit auf den Herrn vertraut und Hilfe erfahren. Denn das Wort Jesu ermutigt in eigenen Nöten und Schwierigkeiten, in Krankheit und auch in Leiden. Fürchte dich nicht, glaube nur. Jesus ist ein Helfer und Heiland. Unser Gott ist ein barmherziger Vater, der Freude daran hat, seinen Kindern Gutes zu tun. Nun hören wir aber auch wohl die Einwände. Das stimmt doch nicht immer. Und das trifft leider ja auch zu. Keineswegs erfahren wir durch unseren Glauben und unser Gottvertrauen immer eine Veränderung der notvollen Situation. Zum Positiven hin. Die kranke Ehefrau wird auch mit allem Gebet und Glauben nicht wieder gesund, sondern sie stirbt und wird nicht wieder vom Tode auferweckt. Das Geschäft macht trotz allen guten Willens und Mühen und Gottvertrauen eben doch Konkurs. Und obwohl die Eltern fest auf den Herrn vertrauen und beten, gerät ihr Kind eben doch auf die schiefe Bahn. Fürchte dich nicht, glaube nur. Ja, wir haben geglaubt und vertraut, aber in Not wurde doch nicht gewendet. Mir ist keine Antwort bewusst, die in all diese Situationen hinein Licht und Klarheit bringt. Es bleibt auch vieles in unserem Leben ohne Antwort, das wissen wir alle. Wovon ich aber überzeugt bin, Glaube und Vertrauen auf Jesus lohnen sich immer und haben Auswirkungen. Vielleicht wird die Situation nicht oder noch nicht verändert, aber ich werde dabei verändert, wenn ich in allem und trotz allem auf Jesus schaue und vertraue. Und so kann meine innere Haltung gegenüber der schwierigen Situation sich verändern. Ich bekomme Kraft, die Not zu tragen. Ich bekomme Kraft, durchzuhalten. Und ich kann gerade auch durch Probleme und Leiden geistlich werden und wachsen. Paulus schreibt im Römerbrief: Wir wissen, Trübsal bringt Geduld, Geduld aber Bewährung. Bewährung bringt Hoffnung, und die Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Vor allem aber gilt die Gewissheit: Er hat mich nicht verlassen, er hält mich in seiner guten und starken Hand. Wenn du mutlos bist, keinen Ausweg siehst, deine Angst verschließt die Tür, wenn dein müdes Herz eine Zuflucht sucht, dann sagt Gott zu dir: Dein Herz fürchte sich nicht, hab keine Angst, vertraue mir. Dein Herz fürchte sich nicht, hab keine Angst, ich bin bei dir. Martin Luther bringt in einer Predigt zum 24. Sonntag nach Trinitatis den Text auf den Punkt. Er sagt und schreibt: Darum, ob wir uns arm und tot scheinen, in Sünden stecken, an der Pest oder anderen Krankheiten da niederliegen, sollen wir doch glauben, vor Gott habe es ein ganz anderes Ansehen, und fröhlich sagen: Obgleich Armut, Pest und Tod da ist, so weiß ich doch als ein Christ von keiner Armut, Tod noch Pest, denn vor meinem Herrn Christus ist lauter Reichtum, ist lauter Gesundheit, Heiligkeit und Leben. Ob ich es aber noch nicht sehe, ist es ihm nur um ein Wort zu tun, so werde ich es auch mit leiblichen Augen sehen. Dass es wahr ist und geschieht gewisslich also. Gott gebe uns, um Christi, unseres Erlösers und seines Sohnes willen, durch seinen Heiligen Geist, auch solche geistliche Augen, dass wir unser alles Unglück anders als die Welt ansehen und solchen Trost behalten und endlich mögen selig werden. Amen.